Heute zum Thema gelungen oder gescheitert. Der deutsche Sport 25 Jahre nach dem Mauerfall. Walter Tröger hat in seinem langen Sportfunktionärsleben viele historische Meilensteine miterlebt. So war 1972 bei den Olympischen Sommerspielen in München während der Geiselnahme israelischer Sportler als Bürgermeister des Olympischen Dorfes an den Verhandlungen mit den Terroristen beteiligt. Er war lange Zeit Präsident des Nationalen Olympischen Komitees für Deutschland und gestaltete zuvor bereits als NOK-Generalsekretär die Wiedervereinigung des deutsch-deutschen Sports maßgeblich mit. Im Sportgespräch diskutiert der heute 85-jährige Walter Tröger jetzt mit Herbert Fischer-Solms und Astrid Rawohl, warum er an diesem historischen 9. November die deutsch-deutsche Sportgeschichte eher als gelungen, denn als gescheitert bewertet.
Herr Tröger, 25 Jahre nach dem Mauerfall, würden Sie sagen, dass die deutsch-deutsche Sportgeschichte, die Wiedervereinigung des gesamtdeutschen Sports, eine Erfolgsgeschichte ist?
Schon eine Erfolgsgeschichte, aber sie hat sich ja so angebahnt. Sie sollte ja ein Erfolg werden auf allen Ebenen, nicht nur im Sport. Aber es hat lange gedauert, bis dieser Erfolg auch sichtbar wurde. Denn die Gräben, die es gegeben hat, auch im Sport oder vielleicht gerade im Sport sogar, die waren natürlich schon tief.
Welche Gräben sprechen Sie insbesondere an?
Ich spreche erstens einmal die Konkurrenzsituation an, nachdem wir die gesamtdeutsche Mannschaft aufgegeben hatten, nach dem dritten Mal. Und dann eben nur getrennte Mannschaften hatten, auch das Gegeneinander antreten, auch natürlich die Infiltrierung, die Debatten in der DDR über die Art und Weise, wie wir unseren Sport betreiben und über die Dopingfrage, die Angriffe von unserer Seite, alles das hat eine Rolle gespielt. Und man hat eben doch gemerkt, dass nicht jeder Westradio gehört hat aus dem Osten und nicht jeder gewusst hat, was viele wussten, aber eben nicht alle. Und das kam dann raus und da gab es schon noch eine ganze Weile, bis man sich gefunden hat. Wobei man allerdings auch sagen muss, es gab Fraternisierungen, die eigentlich verboten waren, die aber trotzdem stattgefunden hat. Und das waren die Brücken, über die dann auch andere dazugekommen sind, weil eben Schwimmer, die schon befreundet waren, Mattes und Klein und andere, diese Brücken hergestellt haben. Also es war unterschiedlich, war auch in den Verbänden sehr unterschiedlich, denn wir hatten ja drei verschiedene Gruppen von Verbänden, die bei denen wir gleichwertig waren, die bei denen die DDR hoch überlegen war und die bei denen wir hoch überlegen waren und jeder hat das anders bewerten müssen.
Fraternisierung, richtig, auch in Bereichen, die eigentlich nicht sportethisch sind, wie zum Beispiel auf dem Dopinggebiet, auf dem Gebiet der DDR-Staatssicherheit und der Mitarbeiter dort im Sport. Herr Tröger, eine Kritik ist, oder eine Zustandsbeschreibung vielleicht auch, der bundesdeutsche Sport ist durch die Einheit DDRisiert worden. Wie finden Sie das?
Nein, das kann man so nicht sagen. Das kann man auch deswegen nicht so sagen, weil die wichtigsten Politikträger, nämlich die Trainer und die Funktionäre, ja nicht so eins zu eins übernommen worden sind. Wenn Sie überlegen, dass damals gerade auf der Trainerseite die DDR etwa 10-mal so viel Trainer hatte wie wir, weil sie sich's leisten konnten und diese Trainer natürlich alle gerne bei uns übernommen worden wären, einige gute sogar sind abgewandert ins Ausland, das weiß man, dann weiß man auch, wie schwierig das Problem war. Wir haben aber heute noch gute Trainer, die das übernommen haben, aber DDRisiert worden. Wir machen das schon nach unserer Einstellung, nach unserer Gesellschaftsordnung, würde ich sagen. Natürlich hat der eine oder andere, auch von den Sportlern selber, der gut war, manche Ideen eingebracht, die in der DDR entstanden sind, aber das war ja nicht schlecht, denn die Sportideen, die waren manchmal doch sehr nach vorne gehend und sehr produktiv.
Können Sie sagen, welche Sie meinen? Welche DDR-Sportideen waren nach vorne gehend und produktiv?
Zunächst einmal denken Sie an die Technik. Wir haben die beiden wichtigsten Instrumente, die wir auch heute noch haben, nämlich das FES, also die Förderorganisation, übernommen, was schwierig war, denn sie war schon so gut wie verkauft nach Amerika, da sieht man ihre Bedeutung, und eben auch IAT, die sehr in der methodischen Arbeit für den Sport auch vieles gebracht haben. Und solche beiden Organisationen hatten wir nicht, hatten wir jedenfalls nicht auf der gesamten Basis der Bundesrepublik und die haben uns sehr geholfen.
Aber nehmen wir mal das Beispiel IAT, wenn man da mal in die Geschichte geht. Das war früher das FKS, das war die Giftküche des DDR-Sports. Da sind die größten Schweinereien gemacht worden und der bundesdeutsche Sport hatte aus Unwissenheit ja vor, dieses FKS weiter zu übernehmen. Er ist erst dann durch DDR-Opposition oder Leute, die sich dort auskannten, darauf hingewiesen worden, was eigentlich sich unter dem Namen FKS verbirgt. Und deswegen hat man es dann IAT, also Institut für angewandte Trainingswissenschaften, umbenannt. Und aus guten Gründen hat die Universität Leipzig gesagt, wir wollen mit diesem FKS nichts zu tun haben. Das IAT ist dann ein An-Institut geworden. Also dies ist gerade ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es im bundesdeutschen Sport ja kein Interesse am DDR-Sport gegeben hatte. Und auf einmal kam die Einheit und man musste innerhalb von Monaten ja entscheiden. Das war ja doch auch ein Defizit.
Also ganz so ist es nicht, Herr Fischer, denn ich habe selber mit IAT-Leuten während der DDR-Zeit zusammengearbeitet, die internationale Funktionen hatten. Das war ja immer die Basis, auf der wir uns getroffen hatten. Und das gab es schon, nur wir konnten im Sport ja auch nicht besser vorbereitet sein auf die Einigung wie die Politik. Und bei der Politik hat man ja gemerkt, die war überhaupt nicht vorbereitet. Und bei uns gab es diese Kontakte, bei uns gab es auch eine Art von Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, aber natürlich nicht so politisch indiziert, dass wir gewusst hätten, was da passiert ist. Es hat eine Weile gedauert, aber das wurde dann erreicht, auch mit FES wurde es erreicht. Und natürlich haben wir die Schweinereien nicht übernommen, ich hoffe jedenfalls, und die anderen Dinge, von denen haben wir profitiert.
Eigentlich mussten da doch zwei Systeme zusammengeführt werden, die sich abstoßende Größen sind. Auf der einen Seite der unfreie Sport in der DDR, vom Staate gelenkt, manipuliert. Auf der anderen Seite der frei gewachsene Sport, sicherlich auch nicht dopingfrei. Wie genau haben Sie diese beiden Größen versucht, zueinander zu führen?
Es gab sehr nüchterne, sehr vordergründige, sehr gut vorbereitete Sportler, die sich einfach auch nichts gefallen lassen haben von ihrem Staat. Und wenn sie keine groben Fehler gemacht hatten, dann hat der Staat das hinnehmen müssen, denn sie waren ja seine Prestigefiguren. Wir haben im NOK beispielsweise 10 Sportler als persönliche Mitglieder aufgenommen. Wir haben dann erfahren, dass sie zum Teil Stasi-gebunden waren, zum Teil im Doping drin waren. Das hat man dann bereinigt. Aber zunächst einmal war das ein Angebot, das wir machen mussten, denn wir haben ja die beiden NOKs 1:1 vereinigt.
Herr Dröger, die Vereinigung kam über die Deutschen wie ein Gewitter. Zugleich war es ein wunderbares Wunder, das heute noch Grund liefert, sich darüber sehr zu freuen. Ferdinand Kösters aus der Sportabteilung des Bundesinnenministeriums hat ein Buch geschrieben, Verschenkter Lorbeer. Er beschreibt da die Sportpolitik zur Wendezeit. Und er sagt, der Sport habe darunter gelitten, dass er im Einigungsvertrag nur sehr unzureichend, sehr knapp und sehr allgemein beschrieben ist. Und das habe daran gelegen, an einem nicht sehr flexiblen Abteilungsleiter, Erich Scheible, den damals der frühere FDP-Minister Weyer da untergebracht hatte. Minister Schäuble, damals Innenminister, habe zur Wendezeit sozusagen den Hund zum Jagen tragen müssen, auffordern müssen, bitte liefert zu. Und während viele andere Politik- und auch Kulturbereiche geliefert haben, habe der Sport nicht geliefert. Kösters sagt, es hat gefehlt an Ideen aus der Politik, aber auch aus dem organisierten Sport.
Ja, zunächst mal müssen wir an das Prinzip der Subsidiarität erinnern. Der Sport war alleine und wollte das bei uns sein, selbstständig. Und der Sport selber hat die Verantwortung gehabt und nicht die Politik. Da ging es vielleicht um Geld. Und der Sport hat nicht darunter gelitten, dass die Politik auf diese Vereinigung nicht so eingestellt war. Natürlich gab es die Stasi-Probleme und die Stasi-Probleme wurden seltsamerweise beim Sport viel härter behandelt als woanders. Bei den Kirchen oder in der Wirtschaft oder selbst in der Politik, weil wir darauf gedrungen haben. Weil wir das als Sport selber gemacht haben, da hat die Politik keinen Einfluss drauf gehabt. Und was Erich Scheible betrifft, der war ein exzellenter Partner für uns in vielen Dingen. Ich weiß nicht, wie Kösters das beurteilt, aber wir waren auf Scheible nicht angewiesen in dieser Frage. Wir waren auch auf Schäuble nicht angewiesen in dieser Frage. Die waren Partner für uns, mit denen wurde gesprochen. Ich selbst oder noch Willi Daume oder Manfred von Richthofen, der in diesen Dingen ja auch sehr im Vordergrund stand, und Hans Hansen dann als Präsident haben mit ihm gesprochen. Aber ich weiß nicht, wo wir so abhängig gewesen wären vom Sport, dass uns das geschadet hätte.
Wenn wir uns an diese Wendezeit erinnern, dann war es ja so, dass die DDR-Bevölkerung, die angeblich so sehr hinter ihrem sehr erfolgreichen Sport stand, die DDR war ja in der Tat ein Sportwunder, wir wissen, woher dieses Wunder rührte, aber die DDR-Bevölkerung war mächtig sauer auf den Spitzensport. Man war verärgert über diese Privilegien, die sie hatten. Es gab schlimme Szenen, DDR-Radsportler beim Training wurden vom Rad gerissen und wurden beschimpft und so weiter und so weiter. Kösters meint, es hätte die Gelegenheit genutzt werden, hier in einer gemeinsamen Anstrengung eben das Pädagogische, das Verbindende im Sport nach vorne zu bringen. Und das sei eben unterlassen worden.
Herr Fischer, das ist eine interessante Sache, aber ich glaube, da überfordern Sie auch in der Rückschau den Sport. Der Sport hatte seine eigenen Probleme auch bei uns, unabhängig von der Vereinigung. Es fehlte Geld, es fehlte genau das, nämlich auch die Hinweise, kein Doping, Fairness, die Basis stärken und so weiter. Nun hätte man das tun sollen in einer Gesellschaft, von der der Sport so abhängig war, dass die Gesellschaft zu Recht auch Druck auf ihn ausgeübt hat. Das sagen sie ja. Die Gesellschaft hat gelitten darunter, dass es Privilegien gegeben hat, die nur ein paar Sportlern zugänglich waren. Ob sie ein Lader, ein Auto bekamen oder ob sie Westreisen machen durften und so weiter, da war das automatisch. Und wenn wir nun auf diese Einzelfrage der sportlichen Haltung und des Ansehens des Sports hätten Einwirkung wollen, dann wären wir so weit vor allen anderen Teilen der Gesellschaft gewesen, dass wir das gar nicht überstanden hätten.
Das war ja eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung in der DDR damals.
Selbstverständlich. Und das hat sich ergeben aus der Situation, in der die DDR uns zugewachsen ist.
Wenn ich jetzt den Bogen schlage in Richtung 2014, 25 Jahre später, ein Vierteljahrhundert später, und sehe, dass in Deutschland 1000 Stellen bei der Polizei, bei der Bundeswehr für Leistungssportler im Plan stehen, könnte man ja auch sagen, dass es auch eine Art Staatssport ist.
Natürlich, so war es auch gemeint. Wir waren doch konfrontiert damit, dass wir die Universitätssportler hatten in Amerika und dass wir die Staatssportler hatten in Osteuropa und dass wir Staatssportler hatten in Italien beispielsweise, Feuerwehr, Polizei und so weiter. Und dem gegenzuhalten, auch im Zusammenhang mit der dualen Karriere, bei dem, was der Regierung unterstand, das war eigentlich eine logische Folge und es war sehr schön, dass die Polizei das gemacht hat und dass die Bundeswehr das gemacht hat, aber die Sportler waren ja nicht weisungsgebunden dort. Sie hatten eine kleine, relativ kleine Periode zu absolvieren, wo sie dort eingeschult wurden, damit sie vielleicht auch dort Aufgaben mit erfüllen können, aber dann waren sie freigestellt die ganze Zeit. Das waren wirklich nur Hilfspositionen, um Sportler zu fördern.
Aber wenn man sich jetzt die Erfolge dieser Sportler anschaut in den letzten 25 Jahren, muss man ja sagen, anders als zur Zeit der Wende, als viele ja sagten, auf Dauer wird Gesamtdeutschland unschlagbar sein. Das sagte ja nicht nur Franz Beckenbauer im Fußballbereich und er hatte Unrecht, sondern es gab auch viele internationale Beobachter, die das prognostizierten und Unrecht behielten. Wenn man von 1988 an Seoul weiter die Olympischen Sommerspiele in erster Linie sich anschaut, sind die Medaillen der gesamtdeutschen Mannschaft immer weniger geworden. Das heißt also, die Tendenz war immer absteigend. Gemessen an den eigenen Zielvorgaben muss der Sport doch 25 Jahre später jetzt konstatieren, eine Erfolgsgeschichte hat er nicht geschrieben.
Eine Erfolgsgeschichte hat er nicht geschrieben, jedenfalls nicht in dem Sinne, wie Beckenbauer es für seine Fußballmannschaft gefordert hat oder wie einige Leute es auch für uns gefordert haben. Erstmal muss man ja überlegen, wenn wir die Medaillen summieren, die seinerzeit von beiden Mannschaften erworben worden sind, dann muss man daran denken, dass eben nur die Hälfte der Zahl der Teilnehmer überhaupt später verfügbar war. Denn wir konnten in der Leichtathletik 6 Leute in einen Wettbewerb einstellen und nachher mit der gesamtdeutschen Mannschaft waren es halt nur noch 3. Damit war auch die rein numerische Möglichkeit eine ganz andere. Aber wir halten es immer noch eigentlich im Kontext aus und wie kommen wir eigentlich dazu, immer zu glauben, dass wir überall besser als die Italiener, die Franzosen, die Engländer und andere sein müssen. Unsere Mannschaften, die schwanken, das hängt von den Verbänden ab natürlich, auch von der Arbeit der Verbände, auch von der Möglichkeit, Nachwuchs zu rekrutieren. Aber noch sind wir gar nicht so schlecht. Wir haben lange im Volleyball keine Medaille mehr gewonnen und jetzt haben wir sie.
Die Bild hatte am 28. Dezember 1989 mit Blick auf die Vereinigung im Sport getitelt 140 Medaillen, vereint sind wir die Nummer 1 in der Welt. Aber wir haben ja in der Übergangsregierung de Maizière erlebt, die erste frei gewählte DDR-Regierung, da gab es eine Sportministerin, wenn auch diese Regierung nur für 183 Tage im Amt war. Aber immerhin, damals, Herr Dröger, Sie werden sich an die Diskussion erinnern, gab es die ernsthafte Debatte, ob man in der Tat für dieses größer gewordene Deutschland künftig einen Sportminister haben sollte. Waren Sie damals dafür? Wären Sie heute dafür?
Ich war damals nicht dafür und ich wäre heute nicht dafür. Und ich war auch nicht dafür, als Josef Neckermann das einmal gefordert hat, lange vor der Vereinigung. Ich habe über Subsidiarität gesprochen und das Subsidiaritätsprinzip wird sofort ad absurdum gestellt, wenn es einen Sportminister gibt, der Weisungen erteilt. Ich denke, dass Präter Propter die Beziehung zwischen Sport und Regierung, Sport und Bundestagsausschuss für Sport und so weiter so in Ordnung ist, dass man miteinander so gut arbeiten kann, dass es den weisungsbefugten Sportminister nicht zu geben braucht.
Der Sport wird ja von der Politik alimentiert, ohne ging es gar nicht. Das würde auch nicht zu einem besseren Ergebnis führen, leistungsbilanzmäßig?
Ich glaube, dass, jetzt sage ich es einmal ein bisschen hart, dass ein Sportminister, wenn er das Amt übernehmen würde, häufig sein Amt verlieren würde, weil er dann immer gemessen wird an den Medaillen, weit mehr als der Sport selber. Und ich glaube, Sportminister gibt es ja. Ich meine, der Innenminister ist es ja, nicht nur nominell, sondern er ist ja insofern, als er dem Sport Anweisungen geben kann, strukturelle Anweisungen geben kann, wie das Geld verwendet wird, immer noch den Einfluss darauf ausübt und die Kontrolle ausübt. Und ich meine, das genügt.
Herr Tröger, an einem Jubiläum wie diesem muss man auch ein Thema berühren, das wenig schön ist. Die Hinterlassenschaften des DDR-Sports, die Dopinggeschädigten sind präsent. Sie sind ein Stachel im Fleisch dieser Sportorganisation. Der organisierte Sport möchte eigentlich davon wenig wissen. Das NOK, solange es das gab bis 2006, hat viel auch für die deutsche Einheit und für die Einheit im Sport getan. Was viele nicht verstehen konnten, dass das NOK so hart mit den Dopinggeschädigten umgegangen ist, dass Dopinggeschädigte gezwungen wurden, vor Gericht zu gehen und das alles nochmal zu schildern, was in Zivilgerichtsverfahren in Berlin schon längst geklärt worden war. Am Ende kam es ja dann auch zu einem gerichtlich bedingten und verfügten Einlenken des NOK und es gab eine Entschädigung. Aber wenn man bedenkt, wie wenige, etwa 200-300 der früheren DDR-Sportler, die sich als Dopinggeschädigte bekannt haben, die anderen haben das ja verschwiegen, die Erfolgreichen verschweigen es immer noch, dann muss man fragen, muss es sein, dass da so viele Wunden geschlagen werden?
Herr Fischer, jetzt fühle ich mich persönlich getroffen und das ist Geschichtsklitterung, was wir machen. Ich will das auch erläutern. Zunächst einmal lag die Zuständigkeit bei der Regierung und beim Deutschen Sportbund und das NOK als Libero, als den wir uns fühlten, der auch eingegriffen hat, wo der DSB mit seinem Regional- und Föderalsystem es nicht konnte, hat sich darum bemüht. Ich selber habe...
Aber das NOK hat doch die Millionen des DDR-NOK bekommen.
Millionen des DDR-NOK haben wir nicht bekommen. Die Summe war relativ klein und sie wurde ja dann auch dazu benutzt, dass die Regierung weniger Geld hätte bekommen müssen. Ich weiß das jetzt nicht mehr genau, ich glaube, 2 Millionen oder sowas war übrig, aber der Rest war schon bei Herrn von Brauchitsch versichert und bei anderen. Aber lassen Sie uns mal bei dem Thema selber bleiben. Ich habe eine große Zahl von eigenen Gesprächen geführt. Ich habe mich immer dafür eingesetzt und in Einzelfällen, die ich jetzt gar nicht benennen will, haben wir sogar bei Schwerbeschädigten und anderen Hilfe gegeben zur Wiederherstellung, zur Reha und zu anderen Dingen. Ich habe immer Gespräche geführt, aber ich bin immer gestoßen auf eine kleine Mauer von wenigen Leuten, die überhaupt nicht bereit waren, zu kompromissen und darüber zu reden. Ich habe eine einzige Bedingung gestellt. Ich spreche mit euch, wenn ihr wollt, aber ohne Berater, Anwälte und Journalisten. Und sie haben nie darauf verzichtet, ohne Anwälte zu kommen. Und das war einfach kein Grund für mich. Und ich habe aber sogar dem Bund ganz klare Richtlinien auch fürs NOK erarbeitet, wenn das weitergeht. Habe sie dem DSB weitergegeben, der in Person von Richthofen die Verhandlungen geführt hat. Und habe sie auch dem Bundestagssportausschuss weitergegeben. Ich bin sehr dafür unter einer Bedingung. Es muss genau untersucht werden, ob diese Aussagen treffen und ob Beschädigungen eingetreten sind. Denn Opfer sind nur solche, die beschädigt wurden, nicht welche, die Pillen genommen haben, nicht darunter gelitten haben. Das waren die Grundlagen, unter denen wir auch im NOK gearbeitet hätten. Und der Hinweis immer auf die 2 Millionen, aus denen sollte man machen, der ist absurd. Der DSB hätte auch Geld gehabt dafür und die Regierung ohnehin. Und wir gingen ja, der DSB ging davon aus, dass die Regierung das zu machen hätte, weil es eine politische Funktion hat.
Nur kurz nachgefragt. Das NOK hat ja an seiner starren Haltung, sage ich, festgehalten, als das Bundesverwaltungsamt schon längst geprüft hatte und die Schädigungen geprüft hatte und eben auch staatlich anerkannte Dopingopfer sozusagen dann das Ergebnis waren. Aber ohne jetzt in jedes Detail zu gehen, würden Sie sagen, es war damals ein unglückliches Verfahren, das man heute möglicherweise anders handhaben würde, auch im Blick auf die Dopinggeschädigten und deren Situation heute? Eine ganze Anzahl ist jetzt bereits im Alter von Mitte 40, Anfang 50 gestorben.
Herr Fischer, ich kann das nur fürs NOK nicht gehen lassen. Das NOK hatte keine Haltung, auch keine starre Haltung. Was wir zu tun hatten, und jetzt lassen Sie mal wirklich die 2 Millionen außer Acht, denn über die konnten wir gar nicht verfügen. Die sind bei uns in den Etat gekommen, wir waren bundesgefördert und der Bund hätte entscheiden müssen, wie er damit umgeht, nicht wir selber. Das NOK hat keine starre Haltung gehabt, es hat in meiner Person eben Vorschläge gemacht für die Gesamtverantwortung Politik, DSB, NOK und die beiden anderen Partner haben nicht mitgemacht.
Wenn man das ganze Gespräch jetzt verfolgt, dann klingt ja schon raus, Herr Tröger, dass Sie eine Linie verfolgt haben zur Zeit des Mauerfalls und auch der Wiedervereinigung, eine klare Linie hatten, die Sie auch immer wieder versucht haben, in die Gremien zu tragen. Nichtsdestotrotz in der Rückschau. Wir haben ja vorhin schon gesagt, es ist vieles ad hoc geschehen, vieles aus der Hüfte geschossen worden. Was würden Sie heute in der Rückschau anders machen?
Wissen Sie, es ist eben schwer zu sagen. Wir sprechen auch über den Leistungssport. Der Leistungssport, das mag ein Fehler gewesen sein, lag beim Deutschen Sportbund. Wir hatten, auch das ist eine historische Geschichte, als NOK und DSB ihre Verwaltungseinheit wieder aufgegeben haben im Jahr 1970 und wir gemeinsam vorher im Bereich Leistungssport geschaffen hatten, damals noch als freie Organisation, ein Votum der Präsidenten der Olympischen Verbände, also der Mitglieder des NOK, diesen Leistungssportbereich ins NOK zu übernehmen. Willi Daume und ich waren die einzigen, die dagegen gesprochen und sich auch durchgesetzt haben, weil wir gesagt haben, der Sport lässt sich nicht teilen in olympisch und nicht olympisch. Die Sportler müssen vorbereitet werden, die Verbände müssen unterstützt werden über den gesamten Bereich ihrer Arbeit und das NOK kann dann nur da, wo es um Olympiamannschaften geht, ein bisschen drauflegen. Und deswegen kann man das nur beurteilen, wenn Fehler gemacht worden sind, wo sind sie gemacht worden. Ich wiederhole noch einmal, unter den Bedingungen, wie der Sport organisiert war bei uns in der Bundesrepublik, ist weitgehend Gutes daraus gemacht worden. Nicht überall, aber das lag dann an Persönlichkeiten, das lag an Strukturen in einzelnen Verbänden.
Da anknüpfend, können Sie dennoch verstehen, auch was Herr Fischer-Solms gerade gesagt hat, dass sich viele DDR-Sportler, die natürlich auch gelitten haben unter dem System, nicht aufgehoben gefühlt haben, nicht mitgenommen gefühlt haben, auch jetzt immer noch ins Abseits gedrängt fühlen. Also anders gefragt, hätte der gesamtdeutsche Sport nicht von Anfang an viel offener und transparenter miteinander umgehen müssen und diesen Konkurrenzgedanken, der ja natürlich auf beiden Seiten immanent war, ablegen müssen?
Nein, ich räume schon ein, dass in vielen Bereichen Fehler gemacht worden sind, aber das gilt auch für die ganze Bevölkerung. Sie finden heute noch eine Fülle von Leuten in der DDR, die sagen, ach, war das damals viel besser. Weil sie eben, wenn sie keine Fehler gemacht haben, in Ruhe gelassen wurden. Weil sie gewusst haben, ihnen kann nichts passieren, sie können nicht arbeitslos werden. Und all diese Dinge spielten eine Rolle. Die Sportler der DDR waren doch hochmotiviert. Sie waren deshalb hochmotiviert, weil sie über den Sport im Gegensatz zu ihren Kollegen bei uns in der Bundesrepublik weit mehr an Lebensqualität erreichen konnten, als durch alle anderen Wahrnehmungen, wenn sie nicht Politiker geworden wären. Und dass der eine oder andere sagt, na, das ging uns gut damals und jetzt nagen wir am Hungertuch oder wir werden nicht genug gefördert. Aber ich glaube, dass das nach 25 Jahren so weitgehend überstanden ist. Und wenn man denkt, wie viele Spitzensportler der DDR aus dieser Zeit nun heute bei uns intensiv mitarbeiten, auch solche, die damals schon aktiv waren, aber auch andere, die damals vielleicht gerade im Anfang waren und das hinterher weiter fortgesetzt haben, dann weiß man auch, dass sie diese Gemeinsamkeit angenommen haben. Und eine ganze Fülle von den Sportlern hat gesagt, ach, endlich können wir tun, was wir wollen. Endlich können wir in Urlaub nach Teneriffa fahren und was weiß ich sonst.
Weil es den DDR-Sportlern, den Spitzensportlern gut ging, das ist ja auch eine Begründung dafür, dass es angesichts dieser Protestwelle, die vor 25 Jahren durchs Land ging, es gab keine Protestwelle des Sportes, keine wirklich wahrnehmbare der DDR-Sportbewegung. Aber Oppositionelle von damals sind heute führend in dieser Bundesrepublik, 25 Jahre später, in der Kultur, in der Politik, in der Industrie und Wirtschaft. Aber im Sport, da haben sie keine Aufnahme gefunden. Zum Beispiel ein Nenad Meserski. Es gibt Mediziner, die Namen sind bekannt, die sich gegen diese Doping-Wahnsinn gewandt haben. Es gibt eine Reihe von Trainern wie Günter Schaumburg, die vor der Wende gekommen sind und dann auf einmal wieder auf die Peiniger von damals trafen. Geblieben sind die, die damals oben in der DDR auch schon das Fettauge waren, die oben schwammen. Und die, die früher Opposition waren, die hat man auch in diesem organisierten Sport nicht gebrauchen können.
Sie würden den Fachverbänden, die ja dafür die Verantwortung haben, natürlich in Abstimmung mit der Stasi-Behörde, die ja auch über Dopingfragen mitzuentscheiden gehabt hätte, ein bisschen Einfluss von außen zugelassen haben, zu viel zumuten, wenn die nun in jedem Einzelfall hätten entscheiden sollen, wer wo reinpasst. Wir müssen auch damit rechnen, dass der eine oder andere der DDR-Sportler, der ja gehört worden ist, wenn neue Trainer eingestellt wurden, sich im einen oder anderen Fall, ob Kaderträger oder andere, dagegen gewehrt hat, die mussten auch gehört werden.
Würden Sie, Herr Dröger, zustimmen, was zum Teil auch von Historikern gesagt wird, der bundesdeutsche Sport war so großzügig gegenüber den Handlangern des DDR-Sports auf verschiedenen Gebieten, weil man ein schlechtes Gewissen hatte nach 1945. Da hat man nämlich die ehemaligen Nazi-Leute auch in den bundesdeutschen Sport wieder aufgenommen. Könnte das ein Grund sein?
Also das würde ich keinesfalls sagen. Der Vergleich stimmt einfach nicht. Schauen Sie, ein stabiles Land wie die Bundesrepublik Deutschland konnte in dieser Frage ganz anders reagieren als ein absolut kaputtes Land wie das Deutsche Reich nach dem letzten Weltkrieg. Erst einmal wurde das nicht aufgearbeitet. Das war gar nicht so aufzuarbeiten, wie es hinterher wenigstens zu Teilen bei der DDR gemacht worden ist, durch die Stasi-Behörde und andere Dinge. Also das kann man gar nicht vergleichen miteinander. Auf jeden Fall sind politische Leute, die politische Funktionen hatten, und nur so kann man es vergleichen auch mit der Nazi-Zeit, Zeit nicht aufgenommen worden in die Organisation des deutschen Sports. Wir haben einen Vizepräsidenten im NOK aufgenommen, der erste gewählte NOK-Präsident in der DDR war, zwischen Fall der Mauer und der Einigung. Aber sonst ist dergleichen nicht geschehen. Und ich habe ja ein sehr gutes Beispiel dafür, dass nämlich noch immer die Frage offen steht, warum man Teve Schuur, den ich persönlich sehr schätze, nicht in die Hall of Fame aufgenommen hat, jetzt nach 25 Jahren, nur weil er eben in der DDR auch politisch tätig war und auch in der Partei gewesen ist.
Aber ist nicht zum Beispiel Ritter von Halt ein Beispiel für die Großzügigkeit des wiedererwachten bundesdeutschen Sports gegenüber der NS-Vergangenheit?
Ritter von Halt war bereits gewählter NOK-Präsident. Er kam aus dem KZ der DDR notabene, auch das muss man einmal sagen. Das war ohnehin eine schwierige Geschichte und er war Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees und konnte da auch nicht abgewählt werden. Aber im Jahr 1961 hat er das Amt aufgegeben zugunsten von Willy Daume.
Soweit das Sportgespräch mit Sportfunktionär Walter Tröger. Die Fragen stellten Astrid Rawohl und Herbert Fischer-Solms.